Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der heutigen Episode von Law on Air. Ich bin Alain Remy, Rechtsanwalt und Partner im Team Gesellschaftsrecht und M&A von CMS Zürich. Ich führe heute mit meinem Kollegen Matthias Kurt und unserem Gast Christian Wilk von Equitec ein Gespräch über die aktuell und künftig geltenden Regeln zur Durchführung von Generalversammlungen, nachdem der Bundesrat am 17. Februar 2022 die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie praktisch vollständig aufgehoben hat. Die Corona-Maßnahmen haben es für Aktiengesellschaften erstmals möglich gemacht, Generalversammlungen schriftlich oder elektronisch durchzuführen. Wir werden insbesondere auch die elektronische Durchführung von Generalversammlungen besprechen. Einen Link zu weiterführenden Informationen finden Sie übrigens in den Shownotes am Ende des Podcasts. Christian, Matthias, herzlich willkommen bei Law on Air. Bitte stellt euch doch auch kurz vor.
Lieber Alain, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Christian Wilk, ich bin Geschäftsführer der Firma Equitec und wir bieten eine Plattform zur Pflege des Aktienregisters und zur Durchführung von sogenannten Corporate Actions, beispielsweise Kapitalerhöhung.
Ich bin Matthias Kurt, Anwalt bei CMS Zürich und ich bin hauptsächlich im Finanzmarktrecht inklusive Kapitalmarktrecht tätig. In Berührung mit Generalversammlungen kam ich in den letzten Jahren sowohl aus Sicht von Gesellschaften, die wir betreuen, als auch aus Aktionärssicht.
Danke für die Vorstellung. Wie einleitend erwähnt, sprechen wir heute über Generalversammlungen. Matthias, wie wurden diese denn vor der Corona-Pandemie durchgeführt und was waren die diesbezüglichen rechtlichen Vorgaben?
Vor der Corona-Pandemie galten ausschließlich die Vorschriften des Aktienrechts. Diese gehen vom sogenannten Unmittelbarkeitsprinzip aus. Gemäß diesem Prinzip sollen Aktionäre die Möglichkeit haben, an einer physisch stattfindenden Generalversammlung persönlich teilzunehmen. Das war vor der Pandemie ja auch kein Problem. Die Möglichkeit, auf schriftlichem Weg direkt abzustimmen, gab es vor der Pandemie nicht. Zur Abhilfe ernannten die Aktionäre bei privaten Gesellschaften oftmals Bevollmächtigte, die für sie an der Generalversammlung teilnahmen. Publikumsgesellschaften mussten zudem bereits vor der Corona-Pandemie einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ernennen, über den die Aktionäre abstimmen können. Dieser kann auch elektronisch instruiert werden. Die Möglichkeit, Generalversammlungen rein virtuell abzuhalten, gab es vor der Corona-Pandemie nicht.
Und was hat sich mit der Corona-Pandemie verändert?
Nach Ausbruch der Corona-Pandemie untersagten die Behörden größere Versammlungen. Davon betroffen waren auch Generalversammlungen. Diese durften folglich nicht mehr physisch durchgeführt werden, um dennoch Generalversammlungen abhalten zu können, braucht es neue, der Situation angepasste Regeln. Diese neuen Regeln ermöglichten es, während der Pandemie Generalversammlungen schriftlich oder elektronisch durchzuführen. Zudem wurde auch bei privat gehaltenen Aktiengesellschaften die Möglichkeit eingeführt, über einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter abzustimmen. Das war zuvor nur bei Publikumsgesellschaften möglich.
Die Pandemie neigt sich langsam dem Ende zu und die Versammlungsverbote wurden, wie fast alle anderen Corona-Maßnahmen, per 17. Februar 2022 aufgehoben. Matthias, gelten die besonderen Corona-Regeln zu den Generalversammlungen vor diesem Hintergrund immer noch? Das heißt, können Gesellschaften nach Aufhebung der Einschränkungen durch den Bundesrat überhaupt noch schriftliche oder elektronische Generalversammlungen durchführen?
Ja, gemäß Covid-Gesetz kann der Bundesrat Generalversammlungen auf schriftlichem oder elektronischem Weg zulassen, soweit dies zur Ausübung der Aktionärsrechte erforderlich ist. Der Bundesrat hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht. Die Regelungen finden sich in der sogenannten Covid-3-Verordnung. Anders als die Versammlungsverbote wurden die Regelungen über Generalversammlungen aber nicht aufgehoben, sondern gelten bis zur Einführung des revidierten Aktienrechts am 1. Januar 2023 weiter.
Danke, Matthias, für diese Zusammenfassung. Die Schweiz erhält also ein revidiertes Aktienrecht, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch einen Überblick geben, ob das revidierte Aktienrecht die Durchführung von Generalversammlungen auf schriftlichem oder elektronischem Weg zulassen wird?
Die schriftliche Durchführung von Generalversammlungen wird neu möglich sein. Dies allerdings nur, solange kein Aktionär eine mündliche Verhandlung verlangt. Weil damit jeder Aktionär die schriftliche Durchführung torpedieren kann, könnte diese neue Vorschrift zum Papiertiger werden. Neu wird auch die rein elektronische bzw. die sogenannte virtuelle Durchführung von Generalversammlungen möglich sein. Dazu ist allerdings eine ausdrückliche Regelung in den Gesellschaftsstatuten erforderlich. Schließlich wird es neu möglich sein, hybride Generalversammlungen durchzuführen, das heißt Generalversammlungen, an denen die Aktionäre die Möglichkeit haben, physisch oder elektronisch teilzunehmen. Dazu ist keine statutarische Grundlage erforderlich.
Vielen Dank, Matthias. Damit haben wir uns einen Überblick darüber verschafft, wie Generalversammlungen heute und in Zukunft durchgeführt werden können. Was wären eigentlich die Konsequenzen, wenn eine Generalversammlung inhaltlich zwar richtig, aber nicht in der rechtlich vorgegebenen Art und Weise durchgeführt wird?
Solche Generalversammlungsbeschlüsse sind grundsätzlich anfechtbar. Das heißt, es kann gegen sie vorgegangen werden, selbst wenn sie inhaltlich nicht zu beanstanden sind. Es gilt allerdings ein Kausalitätserfordernis. Die Anfechtung ist demnach nur erfolgreich, wenn dargelegt werden kann, dass das Ergebnis ohne den Mangel anders ausgefallen wäre. Nehmen wir das Beispiel einer virtuell durchgeführten Generalversammlung, an der alle Aktionäre teilgenommen haben und ein Minderheitsaktionär bei einem Traktandum seine Stimme aufgrund vorübergehender technischer Probleme nicht abgeben konnte. Dieser Minderheitsaktionär könnte den Beschluss nicht erfolgreich anfechten, wenn dieser auch ohne seine Stimme ohne weiteres zustande gekommen wäre. Das Kausalitätsprinzip gilt aber nicht bei fundamentalen Mängeln. Diesfalls ist der Beschluss nichtig und nicht bloß anfechtbar. Als Beispiel für einen solchen Fall wird in der Literatur die Durchführung einer schriftlichen Generalversammlung genannt, obwohl ein Aktionär die mündliche Beratung verlangt hat. Darin ist gemäß gewissen Autoren ein fundamentaler Mängel zu sehen, der zur Nichtigkeit des Beschlusses führt. Die Grenzen sind allerdings fließend. Ein Verwaltungsrat sollte sich also nicht darauf verlassen, dass bei Mängeln in der Art und Weise der Durchführung einer Generalversammlung einfach nichts passiert, selbst wenn er die Mehrheit der Aktionäre auf seiner Seite weiß.
Lieber Christian, wie erwähnt, besteht seit der Pandemie und auch gemäß zukünftigem Aktienrecht die Möglichkeit, Generalversammlungen elektronisch bzw. virtuell durchzuführen. Was sind aufgrund deiner Erfahrungen die Vor- und Nachteile von elektronischen bzw. virtuellen Generalversammlungen, insbesondere im Vergleich zur Möglichkeit einer rein schriftlichen Durchführung?
Den wichtigsten Vorteil der elektronischen und zukünftig auch virtuellen Generalversammlung sehe ich in einer höheren Stimmrechtsbeteiligung. Das heißt, je einfacher ich als Aktionär abstimmen kann, desto eher übe ich auch mein Stimmrecht aus. Das ist ein elementarer Bestandteil unserer Aktionärsdemokratie.
Warum ist das für die Gesellschaft so wichtig?
Gute Frage, Matthias. Je breiter das Aktionariat und je wichtiger die Entscheidung, zum Beispiel Genehmigung von Kapitalerhöhung, desto sicherer möchte ich als Unternehmer sein, dass die notwendigen Mehrheiten zustande kommen. Dies beeinflusst also maßgeblich die Handlungsfähigkeit meiner Gesellschaft.
Und in welchen Fällen empfiehlt es sich deiner Meinung nach, eine elektronische Abstimmungsmöglichkeit einzuführen?
Insbesondere dann, wenn wichtige Aktionäre im Ausland sind oder bei wichtigen Entscheidungen, das heißt Traktanten, welche für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft eine wichtige Weichenstellung darstellen. Was wir jedoch in der Praxis sehen, ist, dass oftmals weder mit der rein schriftlichen noch mit der rein elektronischen Variante alle Aktionärsgruppen gleichermaßen angesprochen werden. Ziel sollte es aber sein, die Stimmabgabe möglichst einfach für alle Aktionärsgruppen zu gestalten, beispielsweise unterwegs vom Mobiltelefon. Da hat sich innerhalb der Covid-Verordnung bzw. während der Corona-Zeit die Variante mit einem unabhängigen Stimmrechtsvertreter als meist passendste Versammlungsform etabliert, um sowohl schriftliche als auch elektronische Stimmrechtsweisungen zu erfassen. Gerade bei mehr als 25 Aktionären kann man sagen, lohnen sich die Mehrkosten für einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
Wenn ich dazu noch etwas ergänzen darf, wir sehen bei der elektronischen Durchführung für den Aktionär den Vorteil, bis zur finalen Stimmabgabe seine Meinung gemäß dem Verlauf und den Diskussionen an der Generalversammlung ändern zu können. Bei einer schriftlichen Durchführung kann der Aktionär seine Meinung nicht mehr ändern, also nicht mehr auf zusätzliche Informationen reagieren. Mit anderen Worten wird bei der elektronischen Durchführung das vorne erwähnte Unmittelbarkeitsprinzip wie bei der physischen Durchführung der Generalversammlung umgesetzt.
Das ist auch aus meiner Sicht ein großer Vorteil von elektronischen Generalversammlungen. Hingegen ein Nachteil von schriftlichen Generalversammlungen. Bei schriftlichen Generalversammlungen gemäß revidiertem Aktienrecht ist ein weiterer Nachteil, dass dafür von allen Aktionären das Einverständnis eingeholt werden muss.
Einverstanden. Aber auch die elektronische Durchführung bringt wohl neue Herausforderungen mit sich. Ich sehe diese in erster Linie im Zusammenhang mit der technischen Durchführung. Christian, welche Herausforderungen siehst du im Zusammenhang mit der technischen Durchführung von Generalversammlungen? Und wie sieht die Ablaufplanung aus, falls die Technik einmal nicht funktioniert, falls es eine Panne gibt?
Also grundsätzlich kann von den Aktionären erwartet werden, dass sie durchschnittlich technisch begabt sind. Die verwendete Technik muss also nicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, absolut idiotensicher sein. Auch müssen wir ganz klar unterscheiden, ob es sich um ein technisches Problem auf Seiten des Veranstalters oder auf Seiten des Aktionärs handelt. Natürlich, für beide Fälle haben wir Leitfäden entwickelt, um im Fall der Fälle eine erste Hilfestellung zu geben. Aus der Analyse von Generalversammlungsprotokollen auf unserer Plattform kann ich aber sagen, dass in der Vergangenheit das Hauptproblem primär falsch eingegebene Passwörter der Aktionäre waren. Rechtlich gesehen sind die Aktionäre für ihre Endgeräte, ihre Internetverbindung und ihre Zugangsdaten selbst verantwortlich. Das hilft dann natürlich nicht vor oder während einer Generalversammlung. Da haben wir eine Support-Hotline, welche solche Probleme schnell und unkompliziert lösen kann.
Der Aktionär muss folglich selber darum besorgt sein, dass bei ihm alles funktioniert und die Gesellschaft kann dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Wie ist die Situation aber im anderen von dir erwähnten Fall? Das heißt, wenn das Problem bei der Gesellschaft liegt.
Ja, Matthias, das ist eine sehr gute Frage. Bei Ausfällen auf Veranstalterseite wird es interessant. Die Erfahrung zeigt, dass selbst die beste Vorbereitung keine hundertprozentige Garantie bietet, dass alles glatt läuft. Da ist es wichtig, selbst für den unwahrscheinlichsten Fall einer technischen Störung auf Veranstalterseite vorbereitet zu sein. Unabhängig davon natürlich, wo der Fehler liegt, also beispielsweise Ausfall der Tonübertragung. Eine Kernfrage ist dabei, für wie lange die Generalversammlung zur Lösung technischer Veranstalterprobleme unterbrochen werden kann. Vor unserem Gespräch habe ich einmal nachgeschaut, wie lange solche Ausfälle in der Vergangenheit bei größeren physischen Generalversammlungen dauerten. Das Ergebnis der Recherche ist, dass es auch in Einzelfällen mehrstündige Unterbrechungen gab. Das ist sicherlich nicht optimal, aber auch nicht abwegig. Wichtig ist, dieses Szenario entsprechend vorzubereiten. Bei der rein elektronischen Generalversammlung ist es daher wichtig, den Aktionären eine klare Ablauffolge zu kommunizieren. Wie lange wird unterbrochen und wann wird die Übertragung fortgesetzt? Konkret, wann muss ich mich als Aktionär wieder in die Übertragung aktiv einklinken?
Das ist ein sehr wertvoller Praxistipp. Danke. Wäre es als Gesellschaft aber nicht einfacher, bei solchen Problemen die Generalversammlung abzusagen und neu anzusetzen?
Nein, der Ansicht bin ich nicht. Ich bin der Ansicht, dass aus Veranstaltersicht versucht werden sollte, die Versammlung durchzuführen, um eine Wiederholung zu vermeiden. Bei physischen Versammlungen werden notfalls papierbasierte Stimmrechtsweisungsformulare gedruckt und verteilt. Bei der elektronischen Veranstaltung funktioniert notfalls eine mündliche Weisung in einem sogenannten Breakout Room, sodass weiterhin bei beiden Varianten die Aktionäre untereinander nicht einsehen können, wer wie viele Aktien und Stimmrechte besitzt. Bei der hybriden Versammlung müssten dann beide Varianten parallel zueinander umgesetzt werden. Das führt zwar zu Verzögerung im Ablauf, aber sorgt trotzdem für eine saubere Umsetzung.
Da stimme ich dir zu. Eine Weiterführung ist einer Absage und Neuansetzung meines Erachtens immer vorzuziehen, wenn es irgendwie möglich ist.
Okay, danke Alain. Wir werden sehen, was sich in der Praxis durchsetzen wird. Jetzt aber ein kleiner Themenwechsel. Vorher haben wir kurz über die rechtlichen Rahmenbedingungen des revidierten Aktienrechts gesprochen. Dieses tritt, wie erwähnt, am 1. Januar 2023 in Kraft. Neu wird es die Möglichkeit geben, Generalversammlungen virtuell durchzuführen. Gibt es dabei einen Unterschied zu der Durchführung von Generalversammlungen gemäß den Corona-Verordnungen, beispielsweise auf Microsoft Teams?
Du sprichst einen wichtigen Punkt an, Matthias. Die Vorschriften des revidierten Aktienrechts sind in der Tat nicht deckungsgleich mit denjenigen der Corona-Verordnung. Ich möchte drei Unterschiede hervorheben. Erstens können rein virtuelle Generalversammlungen nach revidiertem OR, wie erwähnt, nur durchgeführt werden, wenn dies in den Statuten ausdrücklich vorgesehen ist. Zusätzlich muss ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter bezeichnet werden, über den die Aktionäre abstimmen können. Bei privat gehaltenen Gesellschaften können die Aktionäre dieses Erfordernis statutarisch ausschließen, allerdings nur mit einem Beschluss mit qualifiziertem Mehr. Zuletzt legt das revidierte Aktienrecht auch Grundsätze bei der Verwendung von elektronischen Mitteln fest. Es muss zum Beispiel sichergestellt sein, dass die Identität der Teilnehmer eindeutig festgestellt werden kann, dass die Voten unmittelbar in der Generalversammlung übertragen werden, dass jeder Teilnehmer Anträge stellen und sich an der Diskussion beteiligen kann und dass das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht werden kann. Das neue Aktienrecht regelt auch, wie bei Mängeln bzw. Pannen vorzugehen ist. Diese gesetzlichen Vorgaben gab es für die Corona-GVs nicht.
Was hat es mit dem eben erwähnten unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf sich und wer kommt dafür in Frage?
In der Praxis werden regelmäßig Anwälte oder Notare eingesetzt. Neben der Kenntnis der anwendbaren Gesetzesbestimmungen muss ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter aber insbesondere wirklich unabhängig im Verhältnis zur Gesellschaft sein. Das heißt, er sollte möglichst nicht anderweitig in einem Mandatsverhältnis zur Gesellschaft stehen. Einfach den Anwalt zu nehmen, der die Gesellschaft sonst bereits im Zusammenhang mit der Generalversammlung berät, geht also nicht.
Das neue Aktienrecht sieht ja zusätzlich zu der rein physischen, rein schriftlichen oder rein elektronischen Durchführung auch die Möglichkeit einer hybriden Durchführung von Generalversammlungen vor. Die Aktionäre können dabei wählen, ob sie virtuell oder vor Ort teilnehmen wollen. Wie schätzt ihr diese Möglichkeit ein?
Also aus unserer Sicht gesehen ist das sicherlich eine sehr interessante Entwicklung und Erweiterung der Möglichkeiten. Zudem ein gutes Mittel, um die Anzahl der teilnehmenden Aktionäre zu erhöhen, namentlich wenn ein Teil der Aktionäre im Ausland ist.
Und anders als bei der rein virtuellen Generalversammlung braucht es bei hybriden Generalversammlungen nicht einmal eine Grundlage in den Statuten und es ist auch kein unabhängiger Stimmrechtsvertreter erforderlich, weil die Aktionäre ja weiterhin physisch an der Generalversammlung teilnehmen können und deshalb auch keinen besonderen Schutz benötigen.
Das ist für die Praxis ein sicherlich sehr wichtiger Punkt, Alain. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Vorgaben über die Verwendung elektronischer Mittel und der Konsequenzen bzw. Vorgehensweisen bei technischen Mängeln und Pannen auch hier gelten, wenn Aktionäre elektronisch teilnehmen. Also das, was wir vorher schon erwähnt haben. Physisch und elektronische teilnehmende Aktionäre müssen in Echtzeit miteinander interagieren können und auf die Entscheidungsfindung Einfluss nehmen können. Auch hybride Generalversammlungen sind damit mit einem gewissen Zusatzaufwand verbunden. Dazu kommt der Aufwand für die physische Durchführung, der gerade bei einem großen Aktionariat entsprechend beträchtlich ist.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass jede Durchführungsform, die das revidierte Aktienrecht bietet, ihre Vor- und Nachteile hat und jede Gesellschaft diese gemäß ihrer Situation evaluieren muss. Alain, kannst du uns abschließend eine Übersicht über weitere Punkte geben, die Unternehmen im Hinblick auf das neue Aktienrecht im Zusammenhang mit der Durchführung von Generalversammlungen beachten sollten?
Gern. Im Vordergrund steht für Aktiengesellschaften die Frage, ob sie ihre Statuten anpassen müssen oder wollen. Denn wie erwähnt, braucht es für die Durchführung virtueller Generalversammlungen eine statutarische Grundlage. Möchten Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, dabei auf einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter verzichten, müssen sie dies ebenfalls statutarisch vorsehen. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft zudem die Einladung zu Generalversammlungen. Hier werden durch die Aktienrechtsrevision neue Regeln eingeführt. Die Statuten können in Zukunft vorsehen, dass die Einladung zu Generalversammlungen auch elektronisch, also zum Beispiel via E-Mail, erfolgen kann. Das revidierte OR legt zudem fest, wie die Verhandlungsgegenstände zu traktandieren sind. So müssen diese zum Beispiel die Einheit der Materie wahren. Ferner darf der Verwaltungsrat die Verhandlungsgegenstände in der Einladung ausdrücklich nur summarisch darstellen, sofern er den Aktionären weiterführende Informationen auf anderem Weg zugänglich macht. Betreffend physische Generalversammlungen ist zu erwähnen, dass nach neuem Recht der Tagungsort unter gewissen Bedingungen auch im Ausland liegen darf. Auch dies bedarf einer Statutenänderung. Grundsätzlich können die Aktionäre bereits heute in Generalversammlungsbeschlüssen die notwendigen Statutenänderungen fassen, allerdings nur mit Wirkung ab 1. Januar 2023. Allerdings sollten sich Aktiengesellschaften unseres Erachtens zunächst einmal überlegen, welche Bedürfnisse sie überhaupt haben, bevor sie unbesehen neue Regelungen in die Statuten aufnehmen. Denn umgekehrt haben die Gesellschaften 2 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen Zeit, um ihre Statuten diesen neuen Vorschriften anzupassen. Danach gelten Statutenbestimmungen nicht mehr, wenn sie dem neuen Recht widersprechen.
Danke für das spannende Gespräch, Christian und Alain. Ich bin gespannt, welche GV-Durchführungsformen für welche Gesellschaften sich in Zukunft durchsetzen werden.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir sind natürlich ebenfalls gespannt und helfen an der Stelle gerne weiter.
Danke ebenfalls euch beiden und danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie gesagt, zusätzliche Informationen finden Sie in einem Link unten in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserer nächsten Episode von Law on Air auch wieder dabei sind.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.